Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 499.
WDR 5 Lebenszeichen.
Verzicht ist bei mir nichts Schlechtes. Also bei mir, ich versuche einfach bewusster so meinen Alltag zu gestalten und da die Dinge wegzulassen, die nicht langfristig auf Lebensfreude einzahlen.
Florian Wagner, Frugalist.
Verzicht, also das, die Nichtanwesenheit von bestimmten Bequemlichkeiten, ob es jetzt nun Güter sind, Essen, Fleisch und sonst was, man kann das negativ sehen, man kann aber auch sagen, okay, das ist auch eine Chance, ja, das alles neu aufzubauen und sich selbst mal zu überprüfen, wie viel brauche ich eigentlich.
Van Bole Menzel ist Architekt. Für die meisten aber bedeutet Verzicht eine schmerzhafte Entbehrung, sagt der Politikberater Ulrich Wegst.
Der Mensch ist nicht auf Entbehrung gepolt. Wir haben ja jetzt nur eine lange Geschichte schon hinter uns. Wir haben zum Beispiel in Deutschland ist das große Trauma, die Inflation, was ja gerade wieder ein Thema ist. Ne? So, und das ist verankert im kollektiven Bewusstsein. Und jedes Mal, wenn das Thema Verzicht aufgerufen wird, dann läuft sozusagen im Hintergrund dieser Farbfilm in den Gehirnen ab. Jetzt kommt wieder so eine große Entbehrungswelle.
Ulrich Wegst hat sich ausgiebig mit dem Thema Verzicht beschäftigt und ein Buch darüber geschrieben. Denn er ist überzeugt, wir alle können es uns längst nicht mehr aussuchen, ob wir verzichten. Wir müssen es. Da, wo die Ressourcen knapp werden und der Klimakollaps droht, ist für Ulrich Wegst Verzicht der einzige Ausweg. Er spricht sogar von einem Zeitalter des Verzichts.
Wir stellen ganz oft fest, dass die Menschen, gerade beim Klimaschutz ist das wirklich offensichtlich, alle Informationen haben. Sie wissen, was auf uns zukommt, sie wissen, was wir mit unserem Lebensstil anrichten, aber sozusagen im täglichen Verhalten zeichnet sich das gar nicht ab. Da muss man sich dann anschauen, welchen Instrumentenkasten hat denn eigentlich die Politik, um dagegen anzugehen.
Werbekampagnen, sagt Ulrich Wegst, seien beliebt, würden aber nichts bringen. Sie erreichen gerade mal 10% der Zielgruppen. Für ihn kommt deshalb vor allem eins ins Spiel, das noch unbeliebter ist als der Verzicht. Der kleine, noch hässlichere Bruder, das Verbot. Verbote etwa von Neuzulassungen von Verbrennerautos oder von Inlandflügen könnten greifen, so Wegst.
Also in Zukunft dann halt Wasserstoffauto fahren als anstatt Verbrennermotor.
Sein Buch trägt ausgerechnet den Titel Keine Angst vor Verzicht. Denn Wegst meint, dass der Verzicht längst nicht so schlimm werde, wie wir glauben. Schließlich ist es für uns alle schon längst Alltag zu verzichten, ohne dass wir es überhaupt wahrnehmen.
Alleine schon dadurch, dass wir in einer Zivilisation leben. Zivilisation bedeutet Verzicht. Ich verzichte zum Beispiel darauf, mir einfach zu nehmen, was ich gerne hätte und beschränke mich auf das, was mir mein Einkommen ermöglicht. Oder ich verzichte darauf, meine Probleme mit Gewalt zu lösen und überlasse es dem Staat und der Justiz. Wir finden das eigentlich auch einen guten Deal, weil für diesen Zivilisationsverzicht kriegen wir ja einiges zurück, nämlich Sicherheit für Leib und Leben. Das bedeutet, Verzicht üben wir schon jeden Tag. Und das bedeutet auch, wir können uns dran gewöhnen und wir können auch gut damit leben. Jetzt müssen wir das sozusagen nur noch auf die Probleme übertragen, die jetzt bevorstehen.
Verzicht zu üben sei eine Kulturtechnik, meint Wegst. Etwas, das wir nicht nur in der größten Not zwanghaft tun, sondern eine Fähigkeit, die sich erlernen lässt, um vorausschauend zu handeln. Ein Instrument der Zukunftsgestaltung. Und noch eine gute Nachricht. Nicht auf ein gutes Leben müssen wir verzichten, sondern lediglich auf Dinge, die entbehrlich sind. Schauen wir nach bei denen, die schon heute Verzicht üben.
Für uns ist das quasi Konzentration auf Lebensfreude, langfristig bewusster Umgang mit Geld und Ausgaben. Und so sehe ich meinen Lebensstil.
Florian Wagner ist Frugalist. Er führt einen bescheidenen, eben frugalen Lebensstil und beschränkt sich in seinen Ausgaben auf das Nötigste. Damit ist er Teil einer weltweiten Gemeinschaft. Frugalismus ist ein Trend, der ursprünglich aus den USA stammt. Seine Anhänger, Frugalisten genannt, haben dem zwanghaften Konsumieren abgeschworen und richten ihr Leben so ein, dass sie sich auf Wesentliches fokussieren.
Würde aber nie auf was verzichten im negativen Sinn, dass ich dadurch weniger Lebensfreude habe, langfristig. Also jetzt ein Beispiel, irgendwie zu viel Süßigkeiten, was ein nettes Laster von mir ist, da verzichte ich drauf, fühlt sich nicht gut an im ersten Moment, aber langfristig weiß ich, tut mir gut. Und das Gleiche, ich verzichte bequem mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, damals im Angestelltenjob, aber auch nur kurzfristig aus Fahrrad in die Kälte ist ja blöd, aber langfristig weiß ich, ist ja viel besser für mich.
Vor 5 Jahren hat Florian Wagner sein Leben komplett umgekrempelt. Der Stuttgarter hatte gerade sein Studium beendet und arbeitete in einem gut bezahlten Job als Ingenieur.
Und irgendwann habe ich gemerkt, meine Ausgaben werden immer höher mit jeder Gehaltserhöhung, aber irgendwie glücklicher bin ich nicht. Und dann habe ich quasi das ganze Frugalismus-Konzept entdeckt und dann mal meine Ausgaben auf den Prüfstand gestellt und mich gefragt, was bringt mir denn wirklich Lebensfreude an meinen Ausgaben? Was mache ich nur aus Gewohnheit? Und habe dann einfach das reduziert oder gestrichen, was ich nicht mehr wollte.
Gewohnheit spiele beim Verzichten eine große Rolle. Auch dann, wenn wir als Gesellschaft Verzicht einüben, sagt Buchautor Ulrich Wegst. Er nennt 3 Phasen, die wir durchlaufen, bevor der Verzicht für uns zur Normalität geworden ist.
Die erste Phase ist die Diskussionsphase. Das ist eigentlich die schlimmste Phase, weil da die Angstfantasien sozusagen ins Kraut schießen. Und dann kommt die 2. Phase, wenn man sich doch für den Verzicht entscheidet, das ist die Umstellungsphase. In dieser Phase fehlt einem was. So, und dann kommt aber die 3. Phase und das ist eigentlich die versöhnliche Botschaft, das ist die Gewöhnungsphase. In dieser Phase merkt man den Verzicht nicht mehr als solchen.
Möglicherweise verzichten wir schon heute auf vieles, ohne dass es uns bewusst ist. Auf Zeit, auf Gemeinschaft, auf Freude an unserem Tun, weil wir uns auf materiellen Gewinn konzentrieren. Das Glück im Tun der Arbeit. Davon habe er deutlich mehr, seitdem er seinen Lebensstil geändert hat, meint Florian Wagner. Gerade mal 10% tausche er noch Zeit gegen Geld. Die restlichen 90% seiner Zeit nutze er dafür, das zu tun, was ihn erfüllt. Vielleicht sind wir in unserem Konsumwahn extrem. Diese Frage hat sich der Autor und Politikberater Ulrich Wegst gestellt.
Ob das Verhalten und der Lebensstil der Mittelschicht und des Mittelstandes nicht auch, jedenfalls unter den Zeichen des Klimawandels, auch Extremismus schon darstellt. Bei diesem starrsinnigen Beharren zum Beispiel auf dem Thema Wachstum. Wir können auf einem begrenzten Planeten mit begrenzten Ressourcen nicht unbegrenzt wachsen. Das ist ein logischer Widerspruch. Und wer trotzdem drauf beharrt, der verhält sich aus meiner Sicht extremistisch.
Parallel zum Trend des Weniger gibt es den hin zum immer mehr. Der individuelle Wohnraum wurde in den vergangenen Jahren immer größer, jedenfalls für einen Teil der Bevölkerung. Entscheidend dafür, ob es ein Mehr oder ein Weniger gab, ist die soziale Situation. Viele leben immer prekärer, andere vergrößern sich ständig. Während Menschen mit Migrationshintergrund durchschnittlich mit 30 Quadratmetern Wohnraum auskommen müssen, steht solchen ohne migrantische Geschichte 45 Quadratmeter im Durchschnitt zur Verfügung. In den Städten wird Wohnraum knapp.
Ich denke, dass wir Anlässe schaffen müssen, dass die Menschen den öffentlichen Raum gemeinsam nutzen. Und der öffentliche Raum, das sind halt Straßen, das sind Plätze, das sind Wiesen, Parks, Schwimmbäder, Fitnessstudios, Cafés und so weiter. Wenn wir uns immer mehr zurückziehen und zu Hause die perfekte Bibliothek haben wollen, zu Hause das Heimkino und zu Hause den Whirlpool und die Sauna und so weiter, dann ist es erstens eine Katastrophe für die Umweltbilanz und zweitens macht es uns asozial, weil wir gar nicht mehr abhängig davon sind, Sachen zu teilen. Wenn der einzelne Mensch verzichtet ein bisschen, dann hat die Gemeinschaft und die Umwelt ein bisschen mehr davon. Also das ist letztendlich ein Verzicht zugunsten der Gemeinschaft. Und ich bin ja Teil der Gemeinschaft. Das heißt, ich profitiere ja auch davon, wenn im öffentlichen Raum, auf öffentlichen Plätzen mehr Leben ist. Von daher gibt es schon einen großen Zusammenhang zwischen persönlicher Verzicht, aber Zugewinn, was die Gemeinschaft anbelangt.
Dass wir alle verlieren, wenn wir nicht verzichten lernen, ist bekannt. Um es mit den Worten des Autors Ulrich Wegs zu sagen:
Niemand soll angesichts des kommenden Zeitalters des Verzichts in Depressionen verfallen. Es hat schließlich auch einige Vorteile. Wir überleben. In unserer Reihe Lebenszeichen hörten Sie heute Weniger ist mehr, warum Verzicht nicht immer wehtut, von Kai Adler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2022. Manuskript und Mitschnitt dieser Sendung stehen jetzt auch im Internet bereit unter wdr5.de und dort weiterklicken bis zum Lebenszeichen.
15.05 Uhr.
SWR 2 Leben.
Druiden waren in der keltischen Kultur so etwas wie Priester oder Hohepriester, also wichtige Personen im Kultgeschehen. In neuheidnischen Bewegungen werden die Druiden wieder mit Leben gefüllt. So trifft sich beispielsweise unweit vom Donnersberg in der Nordpfalz eine kleine Gruppe von Neodruiden. Der Keltenkult hat den Leuten dort ein Fenster zur spirituellen Seite der Welt geöffnet. Michael Herr hat sie besucht.
Eine Burgruine in der Pfalz, im Donnersbergkreis. 5 Leute singen dieses Mantra, 3 Männer und 2 Frauen. Alle in rituellen Gewändern, in weiß, braun, grün. Um sie herum stehen die Mauerreste eines Turms, über ihnen nur die Kronen der Bäume. Die 5 halten sich an den Händen und beschwören das Arwen. Es ist bretonisch und heißt Inspiration. Sie nennen sich Druiden und sie haben etwas zu feiern.
Bei allem, was schön ist und heilig, heißen wir euch zu dieser Zeremonie zur Frühlings-Tag- und Nachtgleiche willkommen im Erlenhain am Donnersberg. Wir kamen von Osten und Westen, Norden und Süden, um heute hier zusammen zu sein.
Am Fest der Frühlingsäquinoxe, Alban Ailir, ein Hochfest der Neodruiden. Das ist eine neuheidnische Bewegung, die sich auf die Kulte der Kelten beruft. Druiden hießen die Priester der Kelten.
Beginnen wir nun damit, den Himmelsrichtung Frieden zu wünschen. Denn ohne Frieden können wir nicht arbeiten.
Die Druiden vom Donnersbergkreis haben mich eingeladen. Zu ihrem Ritual zum Frühlingsfest. Und das beginnt mit einem Friedensgruß. Ein großer Mann, Anfang 40, hebt die rechte Hand.
Möge im Süden Frieden sein.
Auf der anderen Seite des Kreises steht eine zierliche Frau in einem grünen Umhang mit langen Haaren. Ungefähr so alt wie ihr Vorredner. Die Mächte des Nordens ruft sie an mit dem Segen der Sterne und der Erde.
Gewähre uns, o großer Geist, deinen Schutz und im Schutz Stärke.
Das Kernstück des Rituals ist eine kleine Aufführung.
Da steht jemand außerhalb des Kreises. Es ist die Lady Catherine. Und ich bitte Sie nun einzutreten, damit wir Sie willkommen heißen.
Die Frau tritt ins Zentrum des Ritualkreises. Die Lady Caridwen, die Göttin des Wandels und der Wiedergeburt, wie ich bald erfahren werde. In den Händen trägt sie einen Kelch mit Wein und eine Messingschale voller Blumensamen.
Ich komme und trage das Angebot und die Verheißung der Fühle in mir.
An der anderen Seite des Kreises steht ein Mann im weißen Umhang. Jetzt nimmt er von der Frau den Kelch und steckt die Samenkörner mit ein wenig Erde in kleine Blumentöpfe.
Samen des Lebens, jetzt und für immer.
Dann überreicht die Frau jedem der Teilnehmer einen Blumentopf. Auch ich erhalte einen, zusammen mit einem Segensspruch.
Möge die Wärme und das Licht der wachsenden Tagen
den Samen in Frucht verwandeln.
Meditation. Die Druiden stehen im Kreis mit geschlossenen Augen, reglos. Zeit für eigene Gedanken. Ich mache mir meine. Was ist das hier eigentlich? Spiritualität? Oder ist es einfach eine Inszenierung, ein Spiel also? So wie sich andere Leute am Wochenende als Römer verkleiden und mit Holzlanzen aufeinander losgehen. Außer mir hat nur der Mann im weißen Umhang die Augen geöffnet. Er spielt das Meditationsinstrument.
So, wenn ihr alle wieder wach seid, unbeschadet, wie ich hoffe, machen wir weiter.
Und zwar mit einem Blick nach vorn, auf die warme Jahreszeit. Alle erzählen, was sie sich für den Frühling vorgenommen haben.
Zum einen wieder mehr Musik zu machen und zum anderen auch wieder mehr den Weg des Baden zu gehen, wofür in den letzten Jahren wenig Zeit war.
Sie hat ein selbstgeschriebenes Lied mitgebracht.
Sonne strahlt hoch oben am Himmel, der Sonn blau in Vergessenheit war.
Lyrik und Musik, Kreativität. Nicht nur im Boden sollen in diesem Frühjahr Früchte aufgehen. Noch einmal fassen sich die Druiden in der Mitte des Turms an den Händen. Wir schwören, für Frieden und Liebe einzustehen, sagen sie. Herz an Herz, Hand in Hand, sieh, o Geist, und höre uns, wie wir diesen heiligen Schwur erneuern.
Ich erkläre diese Zeremonie zu Alban Ailir in der sichtbaren Welt für beendet. Möge seine Inspiration in unseren Wesen nachwirken. Dass ich jetzt sehe, dass hier Maulwurfshügel liegen und dann wächst da noch so ein bisschen Kleinkraut zwischen, da achtet man früher gar nicht drauf.
Der große Mann ist ein wenig nach vorne gebeugt und betrachtet die Wiese. Sein Name ist Günther. Er hat während des Rituals auf der Burg das Meditationsinstrument gespielt. Wir sind in einem Vorort von Ludwigshafen. Das Dorf liegt hinter uns, jetzt spazieren wir die Felder entlang. Wenige hundert Meter entfernt verläuft die Schnellstraße. Vor uns liegt der Wald. Ein Fleckchen Natur, mitten im Ballungsraum.
Ja, und da habe ich tatsächlich festgestellt, ja, es gibt einen Haufen Sachen, die entdecke ich auf einmal, was hier so auf so einer kleinen Wiese, so 2x2 Meter steht, ist schon ganz toll.
Auf Günthers Visitenkarte stehen 3 Titel. Facharzt für Arbeitsmedizin, Facharzt für Allgemeinmedizin, Historiker. Dr. Med. Magister Artium. Mit dem Geschichtsstudium hat er vor knapp 15 Jahren begonnen. Aus Langeweile, wie er sagt. Da hat er gerade für ein Erdölunternehmen in Libyen gearbeitet, eine Werksarztpraxis geleitet. Zu dieser Zeit, erzählt Günther, hat er sich ausschließlich für die wahrnehmbare Realität interessiert. Für Dinge, die man anfassen, messen oder zumindest belegen konnte.
Und dann kommt irgendwann mal ein Moment, und bei mir war das dann in Libyen der Fall, wo man sagt, das kann es ja nicht sein. Die Leute um einen herum waren alle sehr, sehr, sehr gläubig. Es gibt halt da eine gewisse Spiritualität im Volk und das Volk ist trotzdem nicht ganz untergegangen. Also es gibt auch eine Realität neben der technischen Realität, die wir sehen. Und dieses zweite Standbein, nämlich die andere Wirklichkeit, die fehlte so ein bisschen. Die wird ja in der Medizin auch nicht geschult oder sonst wo. Und da dachte ich, da muss man nachforschen. Das war eigentlich für mich der Anlass gewesen, denke ich.
Und dann begann er zu forschen. Günther erzählt mir die Geschichte, wie er sich mit den verschiedensten Weltanschauungen beschäftigt hat, mit neuen und alten, aus Ost und West. Buddhismus, Hinduismus und der Islam fielen schnell raus. Zu fremd war ihm die Kultur, mit dem Glauben konnte er nichts anfangen. Etwas Abendländisches sollte es sein, doch auch mit dem Christentum wurde er nicht warm.
Und das ist ja nur durch die ganze Erziehung dann gegangen, dass man sagte, oder dass immer wieder die Fragen gestellt wurden, hat die Bibel recht oder hat sie nicht recht? Und ich habe immer festgestellt, nein, das kann nicht sein. Und wenn dann Erwachsene tatsächlich behaupten, ja, das ist aber so und du musst dran glauben, dass das so ist, dann glaube ich das halt nicht. Und das ist der Unterschied jetzt hier zum Obot, da sagt mir keiner, du musst das so glauben, sondern sagt, das ist doch dein Problem, ne? Mach wie du willst.
Über das Internet stieß er schließlich auf den Obot, den neodruidischen Verein aus England.
Im druidischen Sinne würden wir sagen, ich habe ja nicht gesucht, sondern es hat mich gefunden. Und ich denke, das war auch so. Es kommt irgendwann mal ein Moment, da sucht man halt mehr, als man so bisher erfahren hat. Man will irgendwelche Grenzdinge erfahren.
Wir spazieren weiter, schweigend. Das Neodruidentum macht viele Angebote, aber wenige Vorschriften, denke ich. Könnte es sein, dass genau darin seine Anziehungskraft liegt? Dass jeder sich sein eigenes Süppchen kochen darf, mit Zutaten wie Naturerlebnis, Mythologie, Spiritualität, Lebenshilfe und Kreativität? Und den Geschmack niemand zu beurteilen hat? Toleranz gegenüber fremden Ideen und Einstellungen. Für Günther sind das zentrale Werte des Obot. Ein Gewohnheitsrecht der Druiden, wie er es nennt.
Das heißt also, ich akzeptiere, dass es auch andere gibt. Ja, und dass der eine meinetwegen nur Gras frisst und der andere will ein halbes Schwein, dann ist das halt so. Ne? Das muss ich halt zulassen.
Schade, dass hier die Strommasten durchgehen.
Wir sind zurück am Ortsrand. Langsam bricht die Dämmerung herein. Eine Frage muss ich noch loswerden. Warum ausgerechnet Druiden? Wieso also einem Kult anhängen, über den objektiv nichts bekannt ist? Schließlich haben die Kelten keine schriftlichen Quellen hinterlassen. Selbst Mythen wie jene von der Lady Caradwen kommen aus dem Mittelalter, sind Sagen aus Gegenden mit einem keltischen Erbe. Wie kann man auf einer so dünnen Faktenlage einen ganzen Kult aufbauen?
Das ist ja das Schöne. Kelten kann man nehmen, weil man nichts drüber weiß. Also die archäologischen Funde sind Dürre. Es gab ja auch die Kelten nicht, sondern es waren ja einzelne Stämme, die gleiche Begräbniskulturen hatten und gleiche Töpferei und das war's dann auch schon. Noch mehr wissen wir nicht drüber. Den Rest können wir uns dazu denken. Und das finde ich auch sehr schön, dass man also sich ausdenken kann, wer man ist und wie es war und so weiter.
Unter Druiden, Keltenkult auf den Bergen der Nordpfalz. Eine Sendung von Michael Herm. Eine Produktion aus dem Jahr 2019.
15.05 Uhr.
SWR 2 Leben.
Bei jedem fünften Fall häuslicher Gewalt sind Männer die Opfer, sagen Sozialarbeiter der Fachberatungsstelle Gewaltprävention in Stuttgart. Autor Eckhard Rahlenbeck traf Männer in einer Schutzwohnung. Sie hören weibliche Gewalt in Partnerschaften.
Meine Frau nicht, das war eigentlich alles ganz glücklich. Und dann zwischen dem ersten und zweiten Kind, da waren immer wieder Aussetzer, immer wieder nächtliche Gewaltaktionen. Aber irgendwie durch die Verliebtheit hat man verziehen und hat immer wieder gedacht, es wird wieder ruhig, sie wird sich irgendwann wieder fangen, es wird wieder gut werden.
Ja, es gibt sie wirklich. Männer, die es jahrelang aushalten, von ihren Lebensgefährtinnen malträtiert zu werden. Klaus war so einer, die wir in dieser Sendung nicht mit richtigem Namen nennen. Mit ihm sitze ich am Küchentisch, als er mir seine Leidensgeschichte erzählt.
Sie war wahnsinnig eifersüchtig. Sie hat mich im Handy, SMS damals, war ja noch SMS, hat sie mich quasi ständig nachverfolgt. Wenn ich geschäftlich unterwegs, hat sie immer Misstrauen gehabt, hat immer gemeint, ich würde fremdgehen. Sie hat mir hinterher telefoniert. Ja, und danach hat sie Verdacht gehabt, dass ich was gemacht hätte mit einer anderen Frau. Und dann ist sie meistens sehr, sehr gewalttätig geworden.
Äußerlich wirkt alles sehr gediegen. Das geräumige Haus der Eltern hat Klaus mit vollem Einsatz für die eigene Familie renoviert. Offenes Fachwerk, ein Kaminofen.
Sie hat mich wirklich angegriffen, hauptsächlich mit Fäusten oder mit Gürtel. Meist mitten in der Nacht, wo ich geschlafen habe. Gehe früh zu Bett und dann hat sie quasi in der Schlafzeit, wo ich geschlafen hat, hat sie quasi mir nachspioniert und dann, wenn sie da was entdeckt hat, hat sie mich da aus dem Schlaf gerissen und hat dann auf mich eingeschlagen.
Drei Kinder gehen aus der Ehe hervor. Ein Sohn, 6 Jahre später eine Tochter und nach weiteren 4 Jahren die zweite Tochter. Nach der zweiten Geburt nehmen die Probleme zu. Klaus hält es aus. Den Kindern gilt zuallererst seine Sorge. Ihnen möchte er trotz der Torturen nahe sein. Jahr um Jahr geht das so. Er hofft auf eine Wende zum Guten.
Ich habe ihr immer wieder diese Gewalt verziehen. Ich habe immer wieder geglaubt, dass der Moment kommt und dass meine Frau wieder zu der tollen Mama für die Kinder wird. Aber das wurde leider nie mehr. Der Sohn hatte damals im Krippenspiel einen Auftritt und da bin ich in der Kirche zusammengebrochen. Da hat sich der Pfarrer mir gegenüber geöffnet und dann habe ich ihm dann alles erzählt.
Endlich hat er eine Vertrauensperson, die zu ihm hält und Zeit für ein offenes Gespräch findet. Für die meisten Freunde war es unvorstellbar, dass so ein stattlicher Mitvierziger unter seiner Frau zu leiden hat. Sie machen um ihn einen Bogen.
Wenn man das irgendjemand erzählt, dann sagt jeder, das glaube ich dir nicht, dass deine Frau dich geschlagen hat. Wieso hast du nicht einfach einmal zurückgeschlagen? Aber das war für mich nie ein Thema. Für mich ist es eine Ehre, dass ein Mann seine Frau nicht schlägt.
Die bittere und allseits bekannte Wahrheit ist, die Mehrzahl der Fälle häuslicher Gewalt gehen vom männlichen Partner aus. Die andere Seite der Dramen, die sich in den eigenen vier Wänden abspielen, kommt allerdings nur zögerlich ans Licht. Auch Polizei und behördliche Ermittler müssen von allzu schnellen Vorurteilen Abschied nehmen, wenn der Mann in Wirklichkeit das Opfer ist.
Meiner Frau wurde die Erziehungsfähigkeit komplett entzogen. Ich bin inzwischen jetzt ein alleinzeugeberechtigter, alleinerziehender Vater von zwei Töchtern. Der Sohn ist noch in Pflegefamilie, wo wir aber gerichtlich versuchen, dass er auch rückgeführt wird.
Die Kinder haben jetzt keine Beziehung mehr zur Mutter?
Sie haben nur noch begleitete Umgänge mit der Mutter.
Begleitete Umgänge? Das heißt?
Sie werden beobachtet von Kinderschutzbund oder von Caritas.
Wie hat es Klaus geschafft, wieder auf die Beine zu kommen? Vom Pfarrer der Kirchengemeinde kam ein entscheidender Tipp, sich an eine Sozialberatung zu wenden. Die ist aber 100 Kilometer weit entfernt in Stuttgart. Trotzdem nimmt er den weiten Weg auf sich. Wie ist ihm geholfen worden?
Hauptsächlich durch Gespräche. Die Gespräche haben mir dann irgendwo immer wieder Entlastung gebracht.
10 Jahre körperliche und seelische Qualen, bis er sich an eine der ganz wenigen Adressen in Deutschland wandte, die sich um männliche Opfer häuslicher Gewalt kümmern. Warum erdulden Männer es so lang, bis sie endlich Alarm schlagen? Tobias Kurle leitet die Fachberatungsstelle in Stuttgart.
Männer sind prinzipiell das schwierigere Klientel für Beratung und das fängt schon bei Gesundheitsvorsorge an. Wenn man sich da mal die Fallzahlen anguckt, wann geht ein Mann zum Arzt, wann geht eine Frau zum Arzt, da sagen die Statistiken, Männer sind schwieriger zu erreichen als Klientel. Und dann kommt noch dieses Rollenbild quasi, wie definiere ich mich als Mann sozusagen, und da erlebe ich auch irgendwie eine große Verunsicherung. Wenn sich ein Mann outet und sagt, ich bin von häuslicher Gewalt betroffen, würde ich jetzt mal eine Wette eingehen, dass er vorwiegend negative Rückmeldungen kriegt, wo es dann heißt, wie, das kann ja nicht sein, du bist doch der Mann, du bist doch der Herr im Haus, du musst doch irgendwie stark sein, es kann doch nicht sein, dass deine Frau dich schlägt, wie geht das denn, was so eine zusätzliche Abwärtsspirale irgendwie in Gang bringt, weil das, zum einen wird er unmittelbar von Gewalt betroffen und zum anderen kriegt er noch irgendwie dieses Label obendrauf, quasi nicht manns genug sein zu können irgendwie an dieser Stelle, und er müsste doch eigentlich Herr über die Situation sein und ist es nicht. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu den Frauen. Während eine Frau, die sich outet zum Thema häusliche Gewalt, eher das Unterstützungssystem anspringt, da wird auch eher der Freundes- und Bekanntesgeist sagen, Mensch, das geht doch nicht. Und der Mann, Mischkerl, hier gibt's Beratungsstellen, schau, dass du Unterstützung bekommst. Während die Reaktion bei Männern nach wie vor noch eher so ist, dass es dann eher belächelt wird und dann nicht ernst genommen wird. Ich habe schon Männer in Beratung gehabt, die haben sich dann ins eigene Auto gelegt zum dort übernachten. Die haben sich in den Keller gelegt, haben sich dort eine Luftmatratze und einen Schlafsack hingelegt für den Fall, wenn es wieder eskaliert. Oder eben es gibt auch die Möglichkeit, bei uns die Schutzwohnung dann in Anspruch zu nehmen.
Die Schutzwohnung der Sozialberatung in Stuttgart ist einer der ganz seltenen anonymen Rückzugsorte für Männer, von denen es in Deutschland erst nur eine Handvoll gibt.
Wenn die Männer die Schutzwohnung in Anspruch nehmen, dann brauchen die so 2, 3, 4 Wochen, bis sie so einmal angekommen sind oder so ein bisschen zur Ruhe gefunden haben, um auch dann wieder die Ressourcen zu entwickeln, wo möchte ich denn hin, und für sich eine Orientierung und eine Idee finden, wie ihre Zukunft aussehen soll.
Die Männer, die bei Tobias Kurle Schutz und Rat suchen, haben sich an eine eiserne Regel gehalten. Sie haben nie körperliche Gewalt ausgeübt.
Wer zuerst zuschlägt, hat verloren, und zwar immer. Und es ist ganz wichtig, irgendwie zu schauen, welche Verhaltensstrategien habe ich irgendwie, um aus dieser Situation zu kommen, dass ich vom Opfer nicht zum Täter werde.
Michael berichtet, seine Frau schreie förmlich nach Anerkennung.
Vor allem in der Beziehung. Also ich musste das erfüllen. Ich hatte dann auch die Pflicht, sie
sie glücklich zu machen, ihr Leben rund zu machen. Und wenn ich das nicht getan hatte in ihren Augen, dann war ich das, was sie mich dann auch mehrmals bezeichnet hat, nämlich ein Stück Dreck. So war das. Und ohne Abstriche. Dann hatte ich sämtliche Menschenwürde verspielt in ihren Augen. Das war so. Und das war für mich dann natürlich auch existenziell so auf Ungezieferniveau herabgestuft zu werden, immer wieder. Also traumatisch auch erstmal, ne?
Es war ihm nicht möglich, mit ihr darüber zu sprechen.
Nein, das Thema durfte nicht angesprochen worden. Meine Frau ist selber Psychologin, aber sie kam da nicht ran und wurde sofort wieder aggressiv, wenn ich es angesprochen habe.
Von da an setzt er alles daran, sich endgültig aus der Umklammerung zu lösen. Mit dem Jugendamt und der Fachberatungsstelle wird ohne Wissen der Frau ein Ausstiegsplan erarbeitet. Am Tag X liegt ein Zettel auf dem Tisch, auf dem steht, dass er mit dem kleinen Sohn ausgezogen ist.
Ich habe das alles vororganisiert mit der Schutzwohnung und habe das auch mit dem Kindergarten abgesprochen. Die wussten Bescheid und habe ihr dann Zettel hingelegt. Warum ich jetzt in diese Männerschutzwohnung gegangen bin, war vor allem, um meinen Sohn zu schützen. Ich wusste nicht, wie sie reagiert, weil sie hat immer gesagt, wenn du gehst, dann passiert was Schlimmes. Sie hat immer wieder gesagt, ich muss gehen und wenn ich dann gehen wollte, dann hat sie mich versucht zurückzuhalten, also diese ganze Ambivalenz. Und ich konnte es einfach nicht kalkulieren und sie hat halt auf meinen Sohn nie Rücksicht genommen, wenn sie laut wurde. Und ich musste ihn mitnehmen und brauchte einen Ort, einen geschützten Ort.
Wenige Tage später sehen sich Michael und seine Frau wieder.
Wir haben uns dann das erste Mal auf dem Jugendamt getroffen. Da war er währenddessen im Kindergarten und haben erstmal so eine Notregelung gefunden, dass wir über die nächsten Tage und Wochen kommen. Das hat aber funktioniert. Sie war sehr stark unter Druck gesetzt natürlich und sie fühlte sich als Opfer, aber sie hat mitgemacht.
Die Mutter sieht das Kind regelmäßig.
Ich habe auch keine Anhaltspunkte, dass sie ihm irgendetwas antut. Es war nur immer, dass er dabei ist, wenn sie auf mich losgegangen ist. Und sie ist auch eine gute Mutter. Sie ist sehr, sehr fürsorglich und ja, alles sehr widersprüchlich, sehr ambivalent und ich krieg selber nicht zusammen. Also es ist mir ein Riesenrätsel. Meine Frau ist mir sehr fremd. Ich tue mich da ganz schwer mit Schuld, weil das war auch ihre Wahrheit. Das, was sie über mich gedacht hat, was sie in mir gesehen hat, das war für sie wahr. Meine Frau ist keine Lügnerin und es ist sehr schwer zu sagen, was ist böse, was ist Schuld.
Vieles hat sich zum Guten verändert. Michael hat endlich eine passende Wohnung und sorgt für seinen Sohn, der regelmäßig die Mutter besuchen darf. Aber es treibt ihn weiter um, wo die Ursachen liegen, die zu so exzentrischen Ausbrüchen in der Paarbeziehung führten. Eine schnelle Antwort gibt es nicht.
Das Elternhaus ist prägend, klar. Wenn es da einen Mangel an Gesehenwerden gibt, dann kann es den Menschen ganz, ganz stark prägen fürs ganze Leben. Und dann ist es mit der Frage nach der Schuld ganz schwierig. Das wundert mich auch selbst. Jetzt nicht grundsätzlich wütend auf meine Frau. Vielleicht kommt das noch, ich weiß es nicht. Ist mir eher traurig, dass sich so eine Sinnlosigkeit breit gemacht hat. Weil es ist wie ein Tumor oder wie ein, was einfach sinnlos weiter frisst und Lebensenergie frisst und Freude frisst, Liebe frisst, alles. Und ja, man kann es nicht benennen, also man kann es nicht dingfest machen. Man kann nicht ins Auge schauen. Also es ist, und er hat dieses Etwas hat ja meine Frau selbst auch weggefressen, dann immer wieder. Also das ist wirklich. Da werde ich sicherlich noch lange dran arbeiten.